bei Männern ist die Suizidrate höher. Und auch da kann man wirklich dahin gehen und sagen, wir erkennen die Symptome nicht frühzeitig. Und auch die Therapien sind sehr auf die weibliche Symptomatik ausgerichtet. Die Idee war, dass die Frauen häufig verrückt sind. Das liegt daran, dass diese Gebärmutter im Körper rumwandert und an allen möglichen Stellen dann ihr Unwesen treibt. Die haben gesagt, man könnte in den nächsten Jahren tatsächlich jedes Jahr weltweit um die 1 Milliarde Dollar sparen im Gesundheitswesen, wenn man diese Lücke schließen würde und eben dafür sorgen könnte, dass Frauen im Arbeitsumfeld einfach aktiv und gesund sind.
Willkommen bei Rock und Randale, dem Podcast für ein Leben auf Augenhöhe. Werde ich als Frau von einer Ärztin eigentlich besser versorgt als von einem Mann? Wo sind Männer heute im Nachteil? Und wer ist wirklich wehleidiger? Das will ich herausfinden. Ich habe Caroline Lerchenmüller eingeladen. Sie wurde 2024 an der Uni Zürich zur außerordentlichen Professorin für Gendermedizin ernannt. Caroline Lerchenmüller, ein ganz großes Hallo. Ich freue mich extrem, dass wir hier in Schlieren sitzen zusammen.
Ja, ich freue mich auch sehr auf die heutige Folge.
Es ist ja gerade in Ihrer Nachbarschaft, ne? Genau. Sie arbeiten um die Ecke.
Ja, ein Haus weiter sozusagen sitzen wir mit unserem Team.
Ganz praktisch. Deswegen sind wir auch schon ganz früh morgens hier unterwegs. Für meine Verhältnisse morgens um 8.30 Uhr. Für Sie oder wahrscheinlich noch nicht so früh.
Nein, das ist eine gute Zeit.
Okay. Ja. Duzen wir uns eigentlich? Ist es okay?
Sehr gerne.
Ist immer angenehmer, finde ich.
Ja.
Caroline, ich war kürzlich beim Arzt, das muss ich jetzt erzählen. Ich war beim Arzt und ich sollte eine Eiseninfusion bekommen. Eigentlich jetzt nicht so ein Ding, würde ich mal sagen. Ich glaube, fast alle Frauen haben irgendwie Eisenmangel. Und dann guckt er mir so in die Augen und sagt, wollen Sie denn nicht noch mal einen Mann vorher fragen, ob das auch okay ist? Wollen Sie das jetzt einfach so machen? Und da war ich ein bisschen irritiert, muss ich sagen, auch verärgert, dass er mir das nicht zutraut, so eine Entscheidung zu treffen. Das war auch so ein älterer Herr, muss ich dazu sagen. Sehr konservativ und auf einmal war das Vertrauen bei mir weg. Verwundert dich das? Sowas?
Ja, ich würde gern sagen ja, aber nein, es verwundert mich nicht. Es ist eigentlich eine Geschichte, die wir immer öfter hören. Auch vor allem diese Nachfrage, ob nicht nochmal das jemand anderes mitentscheiden soll, als könnte man als Frau nicht über den eigenen Körper entscheiden. Da sind ein paar wichtige Aspekte drin, wie du richtig sagst. Der Eisenmangel ist weltweit tatsächlich ein großes Problem für Frauen. Und eigentlich ist es eine gute Sache, dass du zur Eiseninfusion gegangen bist, weil das ist noch gar nicht so in den Köpfen drin, dass man das machen kann und das unter Umständen tatsächlich sehr hilfreich sein kann, nicht nur im Alltag, sondern auch eben für die Vorbeugung und so weiter von Erkrankungen. Aber ja, man sieht eben an dieser Reaktion, an der Frage, dass doch viele Stereotype immer noch auch in der Medizin eine wichtige Rolle spielen. Ne?
Genau, da sind wir schon mitten im Thema. Heute geht es eben um diese Stereotypen und was man dagegen machen kann. Sag mal, fangen wir mal vorne an. Werde ich denn jetzt als Frau von einer Ärztin besser behandelt? Also sollte ich das nächste Mal lieber zu einer Hausärztin gehen? Was meinst du? Gibt es Zahlen da vielleicht?
Ja, genau. Das ist so ein bisschen, du startest mit meinem Credo. Wir müssen natürlich für alles auch zahlen. Also ich komme jetzt ja von der Uni Zürich, im Unispital Zürich und aus der Medizin, also ein sehr faktendatenbasiertem Fach, wo wir natürlich schon den Anspruch haben, dass wir für solche Dinge einfach Zahlen liefern können. Und ja, du hast recht. Es gibt einfach einige Studien, die kommen allerdings vor allem aus den USA, die zeigen, dass Frauen nachher bessere Ergebnisse erzielen, vor allem bei ihren Patientinnen. Also gibt es auch einen gewissen Geschlechteraspekt dort, aber auch bei Patienten. Das gilt sowohl für zum Beispiel in den Sprechstunden, also im ambulanten Setting, aber eben auch bei Operationen zum Beispiel. Und ich denke schon, dass wir sowas ernst nehmen sollten.
Also vielleicht sollte ich mir dann doch überlegen, das nächste Mal zu einer Ärztin zu gehen. Aber die Männer müssen ja natürlich auch ein bisschen aufholen auf dem Gebiet und die Frauen auch bei den Männern natürlich. Jetzt mal abgesehen vom Offensichtlichen und bevor wir so in die ganz argen Details gehen, was sind denn so die großen Unterschiede zwischen einem männlichen Patienten und einer weiblichen Patientin?
Ja, das könnte ich dir auf vielen verschiedenen Ebenen erklären oder vielleicht Beispiele nennen, aber ich würde, glaube ich, ein bisschen allgemeiner bleiben und sagen, für sehr viele Erkrankungen sind Symptome unterschiedlich oder auch der Krankheitsverlauf unterschiedlich. Was wir lange nicht so sehr beachtet haben, ist, wie groß der Einfluss der Hormone auch ist auf genau diese Dinge. Und dann, was ich natürlich in meiner Forschung auch mache, dass wir wirklich in die Zelle reinschauen. Einfach, wie sind einfach in der Zelle die molekularen Mechanismen? Das ist jetzt wieder ein Begriff, der ist nicht so leicht zu verstehen, aber dass wir wirklich verstehen, in der Zelle, wie sind da, wie reagieren die Proteine miteinander und wie steht das auch unter dem Einfluss des Geschlechtes?
Und da jetzt gerade bei den Zellen, das höre ich jetzt ehrlich gesagt zum ersten Mal. Ich dachte jetzt eher an so einfache Sachen wie, der Mann ist halt schwerer und braucht andere Medikamentendosen und so weiter. Aber jetzt mit der Zelle, was gibt es da so für Unterschiede? Kannst du da einen ganz kleinen Einblick geben?
Ja, ich glaube, es ist einfach mal wichtig, sich zu überlegen, dass ja in jeder Zelle des Körpers wir eigentlich unsere Chromosomen haben. Das heißt aber auch, dass wir bei Männern ein X und ein Y und bei Frauen zwei X-Chromosomen haben. Das heißt eigentlich, jede Zelle unterliegt auch der genetischen Unterschieden, die wir haben. Also die nicht nur auf den Geschlechtshormonen liegen, aber eben, das finde ich, ist eigentlich das eindrücklichste Beispiel. Und dann zum Beispiel eine verschiedene Ausstattung an Hormonrezeptoren. Also wenn ein Hormon an der Zelle ankommt, dann muss es auch da irgendwie dann das Signal aufnehmen und in die Zelle weiterleiten können. Und auch da sind Frauen und Männer dann unterschiedlich ausgestattet. Und das ist dann auch wichtig, um wie die Zelle reagiert auf bestimmte, wie du sagst, zum Beispiel Medikamente oder eben Hormone. Und ich denke, das ist einfach wichtig, dass wir das noch besser verstehen, weil für mich ist das eben auch so der Ursprung, ist diesen Mechanismus zu verstehen, ist einfach ganz wichtig, um dann individuell und therapieren zu können auch nachher.
Du hättest es auch schon an, also so ganz weit ist man noch nicht, also man hat das noch nicht alles verstanden, da ist man gerade dran, oder, das zu entschlüsseln?
Ja, da ist man jetzt dran, obwohl ich immer selber so ein bisschen sage, wir sind natürlich auch in einem wissenschaftlichen Feld. Es entwickelt sich immer weiter und der Fokus richtet sich immer auf unterschiedliche Themen. Also ich glaube, man darf es auch nicht immer so negativ behaften. Also wir sind jetzt einfach, wir haben es jetzt verstanden und jetzt wollen wir auch weiter nach vorne schauen und diese Sachen einfach noch besser verstehen.
Das finde ich ist eine gute Einstellung, dass man nicht nur, das gucken wir aber nachher trotzdem noch zurück, aber dass man nicht nur zurückschaut, sondern auch guckt, hey, es passiert extrem viel.
Ja.
Und das ist ja ein wirklich gutes Zeichen gerade. Vielleicht können wir nochmal weiter vorne anfangen. Also es ist ja immer noch so, dass Frauen länger leben als Männer. Ich meine, irgendwie ist ja auch seltsam, wir müssen gebären, wir haben irgendwie weniger Kraft, wir sind kleiner. Woran liegt das? Warum reicht das länger bei uns?
Ja, das ist tatsächlich eine Kombination aus biologischen Faktoren. Wir haben es eben schon ein bisschen angesprochen. Die Hormone haben tatsächlich relativ lang, vor allem aufs Herz-Kreislauf-System, einen schützenden Effekt bei Frauen, also die Östrogene konkret, aber auch genetische Faktoren, aber auch Verhaltensmuster. Und es gibt so einige wenige Studien, die versucht haben, das so ein bisschen auseinander zu dröseln, was ist wichtiger. Und dann sieht man aber tatsächlich, wenn man Menschen, die in sehr, sehr ähnlichen Umfeldern leben, da verringert sich dann der Unterschied auch deutlich. Das heißt, die Männer leben auch etwas länger. Es geht in diese Richtung. Das heißt, wir haben hier Einflussfaktoren, so Risikoverhalten, Gesundheitsvorsorgemaßnahmen, wo wir wissen, dass Männer da eher mehr Risiko eingehen, weniger Vorsorge, Maßnahmen treffen und so weiter.
Aber kann es sein, dass sich das langsam ändert? Ich habe das Gefühl, so die jungen Männer sind da auch ganz gut dabei. Jetzt treiben viel Sport, sind so ein bisschen gesundheitsfanatischer als die Männer.
Ja, genau, aber das betrifft auch wieder eine bestimmte Generation und auch einen bestimmten sozioökonomischen Status, glaube ich, vielleicht auch. Ne? Weil was wir immer auch noch sehen, ist zum Beispiel, dass Männer sehr viel häufiger Verletzungen im Arbeitsumfeld erleiden und so Sachen, weil einfach auch die Arbeitsbedingungen häufiger schlechter sind, andere Berufsgruppen gewählt werden, wo Männer eher im Nachteil sind. Also das ist ein sehr komplexes Thema. Ich finde es super, dass wir so schnell darauf kommen, dass man merkt, man kann gar nicht alles so über einen Kamm scheren, sondern wenn man dann weiter nachdenkt, dann ist es doch eben sehr vielfältig. Und dann reden wir jetzt auch über die Schweiz oder Europa und in anderen Orten der Welt sieht es wieder ganz anders aus.
Du hast es gerade schon angesprochen, dass die Frauen ja relativ lange bis zur Menopause eigentlich durch die Hormone geschützt sind für gewisse Krankheiten. Dann irgendwann nimmt dieser Schutz ja ab und man gleicht sich eigentlich dem Männerkörper an. Und das heißt eigentlich auch, dass Frauen, glaube ich, einfach auch schlechter alt werden, oder? Oder sie werden zwar ein bisschen älter, aber irgendwie kränker. Ende.
Genau. Also wir sehen das übrigens ein globales Phänomen auch, dass eben Männer kürzer leben, aber Frauen länger in einem schlechteren Gesundheitszustand leben. Also dass dieser Vorteil des längeren Lebens vielleicht gar nicht so vorteilhaft ist, wenn man überlegt, dass man einfach in einem schlechteren Zustand dann ist.
Ja. Ich glaube, das liegt ja nicht nur am Körper selber, sondern eben auch an dem Gender Health Gap.
Mhm.
Also dass Frauen auch immer noch ein bisschen schlechter behandelt werden oder viele Krankheiten später entdeckt werden bei Frauen. Vielleicht kannst du den Begriff nochmal erklären für alle, die es noch nicht so kennen.
Ja, eigentlich beschreibt er die Unterschiede in Gesundheit, Diagnose, aber auch Versorgung zwischen den Geschlechtern. Und das ist eben oft zum Nachteil von einem Geschlecht, wenn wir über einen Gap sprechen. Also irgendwo muss eine Lücke herkommen. Und tatsächlich ist es so, dass man heute allgemein häufig von einem Women's Health Gap spricht, weil man eben sagt, die Frauen sind häufig in Studien nicht ordentlich berücksichtigt oder wurden lange nicht berücksichtigt, also so wie sie die Erkrankung auch bekommen. Und dadurch entsteht einfach eine Wissenslücke. Und durch diese Wissenslücke haben wir dann am Ende auch eine Versorgungslücke. Also wir behandeln Frauen vielleicht nicht rechtzeitig, wie du sagst, oder nicht richtig, weil wir einfach nicht genau wissen, wie wir es machen sollen, müssen.
Wie groß ist denn das Ausmaß? Also ist das einfach so eine kleine Randerscheinung oder ist das wirklich gravierend? Hast du da auch wieder Zahlen vielleicht?
Ja, da gibt es Zahlen, da sind wir sehr dankbar. Da hat das World Economic Forum mit McKinsey zusammen letztes Jahr aber tatsächlich auch den Women's Health Gap spezifisch eigentlich angeschaut. Und ich finde es auch ganz schön, auch dort wurde es mehr als Möglichkeit als große Lücke bezeichnet. Und die haben gesagt, man könnte in den nächsten Jahren tatsächlich jedes Jahr weltweit um die 1 Milliarde Dollar sparen im Gesundheitswesen, Wahnsinn. Wenn man diese Lücke schließen würde und eben dafür sorgen könnte, dass Frauen im Arbeitsumfeld einfach aktiv und gesund sind. Also da sind solche Themen angesprochen, die ganz wichtig sind, wie die Menopause.
Mhm.
Auch die ganze Transition, das Klimakterium, wie man es ja auch bezeichnet, also eigentlich verschiedene Stadien, die mit einfach einschränkenden Symptomen einhergehen. Herzrasen, Schlaflosigkeit, Hitzewallungen, all die Dinge, die zum Beispiel bei vielen Frauen ja starten, wenn sie mitten im Berufsleben stehen, eigentlich vielleicht in ihrer produktivsten Phase, wenn die Kinder schon aus dem Haus sind, wenn wir auch mal die Stereotype jetzt bedienen wollen. Und genau in der Zeit starten dann solche Symptome, die natürlich jetzt per se keine Erkrankung darstellen, aber die wir trotzdem eigentlich in unserer Gesellschaft auch nicht groß diskutieren. Also weder die Frau hat die Mittel zu sagen, wie soll ich da jetzt eigentlich, wie geht's mir besser? Und von der Ärzteschaft haben wir auch nicht so viele Tools oder wir nutzen sie nicht adäquat. Und dadurch fallen Frauen halt häufiger aus in der Arbeitswelt. Und da kommt diese große Möglichkeit her, für auch die Wirtschaft dann zu sagen, wenn jede Frau halt jedes Jahr 5, 6 Arbeitstage mehr da wäre, weil die spezifischen Probleme für die Frau angegangen würden, dann würden alle davon sehr profitieren. Mhm. Das hört sich für uns jetzt erstmal nicht so viel an, aber auf die Bevölkerung gesehen ist es dann eben doch ein großer Unterschied.
Ja, ich habe auch noch Tipps gelesen zu dem Thema, also so Sachen wie die Möglichkeit geben, mehr Homeoffice zu machen, wenn sich die Frau schlapp fühlt oder dass man halt mehr Flexibilität zulässt.
Ja.
Solche Dinge sind, glaube ich, auch ganz wichtig. Oder ein Sofa bereitstellt, dass sie sich mal hinlegen kann oder sowas.
Genau. Ja. Und wir haben ja, also es gibt jetzt ganze wissenschaftliche Gruppen, die sich mit dieser Work-Life-Verbesserung halt oder einfach die Gesundheit auch gut zu integrieren in die Arbeitswelt und so weiter. Da gibt es ja sehr viele neue Entwicklung, wo wir, glaube ich, gespannt sein dürfen, aber dann auch natürlich gucken müssen, was so passiert, weil die Homeoffice ist ja eher auf dem Rückzug.
Das wird eher ein bisschen abgeschafft, genau, wieder kritischer von den Chefs zumindest gesehen. Du, ich habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt vorher und da kommen einem ja ganz viele Begriffe unter, die man vielleicht nicht gleich versteht. Zum Beispiel, dann gibt es noch den Gender Data Gap.
Mhm.
Bikini-Medizin. Kannst du zu diesen beiden Begriffen noch was sagen?
Ja, also der Gender Data Gap, da haben wir schon so ein bisschen gerade darauf angespielt, weil das ist eigentlich die erste Stufe, bevor wir einen Health Gap haben, weil wir haben einfach nicht genügend Studien, wo Frauen und Männer in dem Fall jetzt ausreichend berücksichtigt wurden. Und wir versuchen uns immer so ein bisschen anzunähern, wie viel Frauen müssen eigentlich in der Studie teilnehmen oder wie viel Männer respektive. Und dann sagen wir, naja, so viele, wie auch die Erkrankung bekommen, wie häufig die Erkrankung in der Bevölkerung vorkommt. Da haben wir ein Maß dafür, das nennt man Prävalenz und das wird auch aufgezeichnet. Und wenn eine Erkrankung 40% Frauen und 60% Männer betrifft, dann wäre das eigentlich gut. Wir hätten auch in den Studien 40% Frauen, 60% Männer. So ist die Idee. Es geht aber noch einen Schritt weiter, nämlich dahingehend, dass wir häufig Erkrankungen erforschen, die viel mehr das ein oder andere Geschlecht betreffen und da vielleicht insbesondere die Erkrankungen, die Frauen betreffen, weniger berücksichtigen. Das ist noch ein wichtiger Faktor. Ja, und die Bikini-Medizin, das hat man lange benutzt und ich finde es eigentlich immer noch ein gutes Schlagwort. Das
ist irgendwie so eingängig.
Oder genau, wo man einfach sagt, das betrifft, also das ist eine Medizin, die betrifft alle Organe, die sozusagen unterhalb des Bikinis liegen, also die reproduktiven Organe, Geschlechtsorgane sozusagen.
Was ist da das Thema? Also hat man sich eher darauf konzentriert, genau, bei der Frau?
Genau, dass man sich einfach, also Frauenmedizin war häufig Gynäkologie. Also und eben hat niemand drüber nachgedacht, vielleicht wäre es ja auch wichtig, dass man eben Geschlechteraspekte in anderen Organsystemen auch betrachtet.
Ich habe noch ein paar wenige Sätze von der Redaktion mitbekommen und ich möchte die doch noch schnell bei dir abfragen. Wenn ich die schon hier habe, muss ich das ausnutzen. Du kannst ganz kurz antworten, wenn es überhaupt geht. Mhm. Oder du sagst weiter, wenn du nichts dazu sagen möchtest. Sind Männer wehleidiger als Frauen?
Ich würde sagen, das ist eher ein Klischee. Dafür gibt es keine klare Evidenz. Ja.
Männer gehen aber weniger oft zum Arzt.
Das stimmt.
Okay. Die Pille mit ihren krassen Nebenwirkungen, würde die heute noch auf den Markt kommen? Weil man sagt immer, die Pille für einen Mann ist wegen der Nebenwirkungen nicht zugelassen.
Ja, war auch lange Jahre einfach gar nicht so mit so viel Nachdruck und erforscht, weil wir einfach eine Möglichkeit hatten. Ob sie heute nicht mehr zugelassen wurde, das weiß ich nicht 100%. Aber ich würde schon sagen, dass das Nebenwirkungsprofil heute mehr diskutiert würde im Rahmen der Zulassungsstudien. Ja.
Würdest du mit Pille verhüten, ja oder nein?
Das ist eine sehr individuelle Entscheidung und ich glaube, da spielen wirklich ganz viele verschiedene Faktoren rein. Also würde ich nicht kategorisch ablehnen, aber auch nicht kategorisch zusagen.
Rein körperlich, Schwangerschaft und Stillen, ist das gut für meinen Körper? Lebe ich dadurch länger oder kürzer?
Ja, auch da gibt es keine klare Evidenz, was genau, ob Schwangerschaft und Stillzeit, es gibt bestimmte Erkrankungen, dafür ist es eher gut, wenn man schwanger war und gestillt hat und bei anderen Sachen ist es eher schlecht.
So,
genau, Brustkrebs, da hat es einen Einfluss, die Hormone, auch andere Sachen, es gibt Autoimmunerkrankungen, die sind während der Schwangerschaft komplett still, wie zum Beispiel Multiple Sklerose, gibt es in der Schwangerschaft eigentlich keine Schübe.
Krass.
Das ist einfach auch so wichtig zu wissen. Genau, und bei manchen Dingen, wie wir vorhin gesprochen haben, mit der Schwangerschaftsvergiftung, da empfehlen wir eher zu stillen. Es hat eher einen schützenden Effekt dann langfristig. Aber da müssen wir noch viel Mechanismen verstehen. Ja.
Was sind die absolut zwingenden drei Dinge für ein langes, schönes Leben der Frau?
Drei Dinge. Wir haben eigentlich 8, die gelten für alle. Aber genau, ich würde sagen, Ernährung, gesunde Ernährung, ausreichend Bewegung.
Die Klassiker.
Die Klassiker und Schlaf, Stresskontrolle, solche Dinge sind extrem wichtig.
Auch für den Mann wahrscheinlich.
Auch für den Mann, das gilt eigentlich für beide Geschlechter.
Das sind so immer die Klassiker. Egal mit welchem Arzt, mit welcher Ärztin ich spreche, es heißt immer gesunde Ernährung, Bewegung, Schlaf.
Ja.
Und nicht rauchen ist auch
nicht
noch.
Rauchen, genau, Blut. Druckkontrolle, Cholesterin, das für uns dann noch,
Klingt das ganz einfach, aber ist doch
nicht immer so schwer im Alltag, ich weiß.
Du bist ja eigentlich Herzspezialistin und ich habe gehört, dass die Kardiologie irgendwie ein bisschen der Türöffner ist, also für die ganze Gendermedizin. Ich habe mich gefragt, warum das so ist, weil Geschlechterunterschiede gibt es ja wirklich durchs Band weg, durch alle Disziplinen, sage ich mal.
Ja.
Warum gerade Kardiologie?
Ich habe den Eindruck, also ich selber würde es gar nicht so sehr als Türöffner bezeichnen, weil ich, wie du richtig sagst, ich finde, es gibt überall wichtige Unterschiede, die wir unbedingt berücksichtigen müssen. Und in der Gendermedizin stehen wir eigentlich dafür, das gilt überall hinzuschauen sozusagen. Aber ja, du hast recht, ich bin Kardiologin, das liegt mir natürlich auch besonders am Herzen. Und ich glaube, was hier einfach, da haben wir einfach sehr eindrückliche Beispiele?
Ja, ganz ehrlich, diese Beispiele, ich finde, das sind eben die, die man jetzt so langsam kennt. Ja. Also zum Glück, so die verschiedenen Symptome beim Herzinfarkt.
Genau.
Da kannst du gerne auch gleich nochmal weiter erzählen als Fachfrau.
Beim Herzinfarkt finde ich es eigentlich immer spannend zu erwähnen, dass es gar nicht nur die unterschiedlichen Symptome sind, sondern das startet schon viel früher bei den Risikofaktoren zum Beispiel. Und da glaube ich, da weiß eben noch nicht jeder, dass eine Frau, die einen Diabetes hat oder eine Zuckererkrankung oder einen hohen Blutdruck, dass sie relativ gesehen zum Mann ein höheres Risiko hat, später auch einen Herzinfarkt oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen ganz allgemein zu bekommen. Das heißt, das Risikoprofil ist schon unterschiedlich. Also eine Frau hat ein höheres Risiko, wenn sie Diabetes hat, als der Mann, der Diabetes hat. Okay. Und das muss man so ein bisschen mit beachten. Dann gelten natürlich Dinge wie spezifische Risikofaktoren für Frauen. Das haben viele auch noch nicht so auf dem Schirm. Zum Beispiel, wenn in der Schwangerschaft es zum Bluthochdruck kam oder zur Zuckererkrankung in der Schwangerschaft oder zu Schwangerschaftsvergiftungen, der Präeklampsie,
Eklampsie.
Hattest du zum Beispiel, dann solltest du in dem ersten Jahr nach der Geburt eigentlich kardiologisch gesehen werden.
Okay,
das sind das aktueller Expertenkonsensus. Genau. Und ja, im USZ ist es so geregelt, dass die Frauen eigentlich direkt bei uns in der Frauenherzsprechstunde einen Termin bekommen. Der Grund dafür ist, dass wir heute wissen, dass es ein Risikofaktor ist, später mal einen Bluthochdruck zu bekommen und dann wieder in der Konsequenz eine Herzerkrankung, ist höher als bei jemandem, der das nicht hatte. Und dann wollen wir das natürlich einfach frühzeitig merken, ob da solche Veränderungen kommen und dann möglichst vorbeugend eben agieren. Und genau, wenn dann jemand, der schon eine Schwangerschaftsvergiftung hatte, jetzt schon irgendwie in Anfang 40 einen hohen Blutdruck hat und vielleicht eine Geschichte von hohen Cholesterinwerten und vorzeitigen Herzinfarkten in der Familie, dann müssen wir eben besonders hinschauen. Deshalb sage ich immer, da fängt es eigentlich schon an und da sind auch die Geschlechterunterschiede schon groß.
Und dann geht es mit den Symptomen weiter.
Und dann geht es letztlich dann gibt es noch andere Dinge, wie zum Beispiel, der Herzinfarkt muss gar nicht unbedingt durch verengte Herzkranzgefäße entstehen. Es gibt auch Herzinfarkte, die entstehen durch Risse der Koronararterienwand, also der Herzkranzgefäßwand, oder durch eine Engstellung dieser, also so wie man sich das so vorstellt, wenn man rausgeht und es ist kalt und alle Gefäße ziehen sich zusammen, so können sich auch die Gefäße am Herzen, die großen, zusammenziehen. Und auch das kann Herzinfarkte machen. Das betrifft zum Beispiel häufig junge Frauen oder auch in der Schwangerschaft. Und dann die Symptome, wie du richtig sagst, ist natürlich ein sehr einschlägiger Unterschied, weil Frauen eben zwar auch häufig die klassischen Symptome haben, damit meinen wir Druck auf der Brust, Schmerzen in der Brust, Ausstrahlung in den linken Arm. Aber bei Frauen kommen häufiger bis zu 5 bis 8 Symptome mehr dazu.
Wahnsinn.
Starke Übelkeit, Schlaflosigkeit, aber völlige Erschöpfung, Rückenschmerzen, Nackenschmerzen. Und die stehen oft im Vordergrund, diese Symptome, und werden dann nicht dem Herzinfarkt zugeordnet.
Aber das ist auch schwierig, wenn ich diese Symptome habe. Die hat man ja auch sonst immer mal. Das
hat man sonst immer mal. Genau.
Wann sage ich mir dann jetzt, ich gehe jetzt zum Arzt?
Also ich denke, dass wir von den meisten Patientinnen schon hören, dass sie merken, dass es sehr dramatisch ist, aber eben nicht die Zuordnung nicht haben.
Mhm.
Und dann, wie du richtig sagst, eher denken, Mensch, ich lege mich halt mal hin oder ich begegne diesem Symptom. Ich nehme was gegen die Übelkeit oder solche Sachen. Und das ist dann oft eben fatal, weil genau wie bei einem Hirnschlag ist beim Herzinfarkt eben jede Minute wichtig, um das verschlossene Gefäß dann wieder zu öffnen und den Blutfluss wieder herzustellen. Und das heißt, was wir wirklich sagen, ist also einfach lieber gehen als nicht gehen.
Mhm.
Genau, man muss eben auch diesen Vorurteilen, dass vielleicht Frauen ja mehr Panik machen oder empfindlicher sind, wehleidiger sind vielleicht oder so oder ängstlicher, dass man da einfach selbstsicher sagt, nee, ich will das einmal wissen, weil ein Herzinfarkt auszuschließen in der Notaufnahme ist keine große Sache. Also es braucht ein EKG und eine Blutentnahme.
Da wird einem keiner böse sein, dass man da jetzt sich Sorgen gemacht hat, mal gekommen ist.
Eigentlich dürfte keiner einem böse sein, genau.
Und wer überlebt den Herzinfarkt dann eher? Das ist wahrscheinlich eher der Mann, wenn es erkannt wird.
Also da muss man ein bisschen unterscheiden. Wir haben vorhin auch schon drüber gesprochen, dass Frauen länger geschützt sind. Das heißt, Frauen haben in der Regel ihren Herzinfarkt bis zu 10 Jahre später als Männer sozusagen im Durchschnitt, sind also älter.
In welchem Alter ungefähr?
Ungefähr so mit eher 70, Anfang 70, bei Männern eher Anfang 60 in Europa. Genau, und da muss man einfach sagen, zu dem Zeitpunkt sind Frauen, haben häufig auch andere Begleiterkrankungen. Das macht es manchmal auch noch ein bisschen komplizierter, die ganze Geschichte. Was man gefunden hat in Studien, ist, dass Frauen innerhalb der ersten 30 Tage nach Infarkt eine höhere Sterblichkeit haben. Dann versucht man immer für verschiedene Faktoren zu kontrollieren, was könnte hier die Ursache sein. Und dann sieht man eben, das reduziert sich etwas, dieser Unterschied, wenn man das Alter, also dass sie eben älter sind, mit einschließt. Okay. Es gibt aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel die Art der Behandlung. Wenn die Frauen und die Männer gleich behandelt wurden, dann schließt sich die Lücke nochmal ein Stück weiter. Aber wir sehen eben, dass das genau nicht der Fall ist, sondern wir sehen, dass Frauen weniger häufig direkt die Diagnose gestellt bekommen. So ähnlich wie du sagst, eigentlich startet es, die Frau erkennt die Symptome nicht richtig. Dann vielleicht die Rettung erkennt die Symptome nicht richtig. In der Klinik ist nicht direkt auf dem richtigen Pfad. Und dann sieht man, dass eben auch der Weg in das Herzkatheterlabor, wie wir sagten, wo dann eigentlich die einzige Maßnahme, nämlich das Gefäß wieder zu eröffnen, möglich wäre, viel später stattfindet oder vielleicht sogar, weil diese ganzen Verzögerungen schon aufgetreten sind, erst gar nicht gemacht wird. Also da ist sicherlich ein großes Potenzial auch.
Gendermedizin, wir haben vorhin im Vorgespräch kurz über diesen Begriff auch schon gesprochen. Überhaupt ist Gender da drin. Für viele ist das ja so ein bisschen ein Reizwort mittlerweile. Wird schnell in die Wokeness-Ecke gestellt, leider. Aber es ist ja nicht einfach jetzt so eine Wokeness-Sache, so eine Frauenmedizin, sondern es geht ja auch jetzt die Männer was an. Die sollten sich das ja auch anhören. Das ist ja für alle besser.
Oder? Ja, ich glaube, dafür wäre es natürlich sehr wichtig, die Begrifflichkeiten, so wie wir sie in der Medizin, muss ich dazu sagen, definieren, einfach gut zu kennen, wo wir sagen, im Englischen ist es leichter mit Sex und Gender und es ist klar definiert, wo Sex wir als das biologische Geschlecht bezeichnen, viel die Dinge betrifft, genau, Gene, Hormone, Genitalorgane auch, die dazugehören zur Entwicklung und so weiter. Und im soziokulturellen Geschlecht, im Englischen dann Gender, eigentlich mehr auch diese gesellschaftlichen Einflüsse haben. Stereotype, so wie du sie auch schon vorhin angesprochen hast, aber wie ich groß werde, wo ich groß werde, beeinflusst, wie wir vorhin sagten, wie viel Sport treibe ich, auf was achte ich, wie sehe ich meine Gesundheit, was sind wichtige Dinge. Und diese beiden Konzepte oder diese beiden Sex und Gender sozusagen beeinflussen sich natürlich gegenseitig. Und deshalb ist es wichtig, letztlich beides zu berücksichtigen in der Medizin. Wir in der Zelle gucken natürlich eher nach dem biologischen Geschlecht. Andere Einflüsse sind mehr durch das soziokulturelle Geschlecht gegeben.
Kannst du vielleicht kurz sagen, wo Männer auch noch falsch beraten werden oder wo Männer benachteiligt sind? Wir haben jetzt viel über die Frauen gesprochen, da gibt es natürlich noch viel mehr zu sagen. Aber gibt es auch Bereiche, wo die Männer zurückstecken?
Ja, natürlich zurückstecken, da komme ich auch gleich noch drauf. Aber ich glaube, noch mal etwas übergeordneter. Mhm. Wir verstehen ja die Gendermedizin, die man übrigens gerne auch geschlechtersensible Medizin oder Sex- und Gendermedizin nennen kann, wie man möchte. Aber eigentlich, so denke ich zumindest, ist die Gendermedizin ein definierter Begriff, wo ich es immer ein bisschen schwierig finde, wenn man einfach sagt, weil es jetzt politisch vielleicht nicht verstanden wird, ändern wir den Begriff. Ich glaube, ich bin viel mehr dafür, dass wir es aufklären, was wir eigentlich vorhaben. Und da wollte ich nur noch mal sagen, so übergeordnet, jeder von uns wünscht sich eigentlich, dass wir als Individuum behandelt werden. Und das bedeutet eben nicht nur, dass wir zum Beispiel in der Krebsdiagnostik verstehen, wie genau ist dieser Krebs beschaffen und dann behandeln wir den exakt, sondern wir müssen auch den ganzen Körper drumherum verstehen. Wie werden Medikamente aufgenommen, verstoffwechselt und so weiter, um dieser Erkrankung zu begegnen? All das sehen wir ja so ein bisschen als Präzisionsmedizin. Und da ist aber eben das Geschlecht mit diesen Einflussfaktoren, die ich gerade sagte, Biologie und soziokulturell einfach ganz wichtig zu berücksichtigen. Mhm. Es gehört da einfach essentiell dazu. Das heißt, jeder, jede wird davon profitieren, wenn wir diese Unterschiede verstehen. Und wir haben es auch schon, gibt viele sehr gute Beispiele dafür, wo man Mechanismen besser verstanden hat für die Frau und dann konnte man sie aber anwenden auf was den Mann betrifft. Also das ist ja einfach wichtig zu verstehen.
Je mehr man versteht, desto besser für alle.
Genau. Ja. Und Beispiele gibt es schon für Männer, sicher auch viele, welche so ähnlich wie der Herzinfarkt, welche wir für die Männer oft nutzen, ist eine Depression, das eben auch eine häufige Erkrankung ist. Und die Symptome, die wir alle damit verbinden, sind eher weiblich, nämlich die eher Zurückgezogenheit, das Abbrechen der sozialen Kontakte, die Schlaflosigkeit, dadurch das lange im Bett verweilen und so weiter. Das sind Dinge, die sind sehr viel häufiger bei Frauen. Bei Männern erlebt man eher so nach außen gerichtete Symptomatik. Das heißt eher ein aggressives Verhalten, ja, so leicht gereizt sein und solche
Suizid
Dinge.
Auch, ne? Es gibt eine hohe Suizidrate bei Männern.
Bei Männern ist die Suizidrate höher und auch da kann man wirklich dahin gehen und sagen, wir erkennen die Symptome nicht frühzeitig und auch die Therapien sind sehr auf die weibliche Symptomatik oder die Bekämpfung der weiblichen Symptomatik ausgerichtet. Und eigentlich bräuchten wir hier auch einen sehr personalisierten Ansatz.
Die personalisierte Medizin ist ja auf dem Vormarsch oder also gar nicht mehr nur nach den Geschlechtern getrennt, sondern wirklich, wenn möglich, einfach das Individuum.
Genau, aber eben das Geschlecht
gehört
und,
dazu.
Genau, also sowohl von der Biologie als auch von der Umwelt her, ne?
Gibt es eigentlich irgendein Medikament, was ich als Frau jetzt nicht nehmen sollte? Ich brauche dein Insiderwissen, weil es irgendwie natürlich an Männern getestet wurde und man noch nicht so recht weiß, wie viel die Frau davon verträgt oder wie sich das auswirkt auf die Hormone.
Ja, die Liste wäre lang, weil wir tatsächlich ja ganz viel nur an Männern getestet haben und es gibt bis heute weiterhin, wir haben das auch gerade erst wieder wissenschaftlich angeschaut, zum Beispiel in der Kardiologie, sehr viele Studien, die Mehrheit aller Studien, die das Geschlecht nicht entsprechend dieser Prävalenz, wie wir vorhin sagten, berücksichtigen. Es gibt so ein paar Beispiele aus meinem Alltag, zum Beispiel Blutdruckmedikamente, wo wir wissen, dass Frauen häufiger weniger brauchen, um eine gute Blutdruckeinstellung zu erreichen. Und also Beta-Blocker zum Beispiel, das ist ein bekanntes, ist sehr bekannt, nehmen ganz viele. Und wir sehen, dass wenn wir die eigentlich empfohlene Dosis erreichen, bei Frauen wieder häufiger Nebenwirkungen auftreten. Und wir sind gerade zum Beispiel bei der Herzschwäche angehalten, viele Medikamente schnell einzudosieren, also damit die einfach schnell im Körper sind, was extrem wichtig ist. Wissen wir aus Studien, dass das gut ist und wichtig, aber eben bei Frauen auch häufig sehr schwer. Das heißt, da braucht es vielleicht eine noch engere Betreuung, eine noch bessere Überwachung auch, damit wir da nicht eben wieder ins Gegenteil umkippen.
Sag mal, wenn wir gerade dabei sind, wir haben ja gesagt, wir gucken nicht so sehr in die Vergangenheit, sondern eher das, was jetzt gerade passiert. Das ist natürlich toll in der Forschung. Aber ich mag trotzdem so Gruselgeschichten. Denn es gibt da gerade, glaube ich, bei der Medikamentendosis oder so, gibt es doch sicher irgendwelche Geschichten in der Medizin, wo die Frau wahnsinnig benachteiligt wurde. Und
ja, was wir gerne nehmen als so, ich glaube, sehr illustratives Beispiel ist das Schlafmedikament Zolpidem. Das wurde zugelassen, auch hauptsächlich in Männern getestet, wurde dann zugelassen. Und dann hat man gemerkt, dass Frauen am nächsten Tag viel häufiger und länger so ein Overhang haben. Das heißt, morgens einfach weiterhin müde sind. Man hat sogar teilweise überlegt, ob das eben zu mehr Verkehrsunfällen am Morgen geführt hat bei diesen Frauen, die dieses Medikament genommen haben. Und das hat tatsächlich
richtig
dann
gefährlich.
Richtig gefährlich, genau, gefährliche Auswirkungen. Und das hat dann natürlich dazu geführt, am Ende in den USA, nicht natürlich, sondern in den USA hat es dazu geführt, dass die Medikamentendosis für Frauen dann auch halbiert wurde, die empfohlene Dosis.
Ja, da hat man draus gelernt.
Da war es wirklich der Mechanismus, dass einfach das Medikament sozusagen länger im Blut verweilt hat, morgens die Konzentration des Medikamentes auch wirklich noch deutlich höher war als bei Männern.
Und dann gibt es solche Dinge, die dann nicht gleich ausradiert werden oder zumindest in den Köpfen nicht. Also so alte Geschichten wie die Hysterie. Man sagt ja immer noch, oh, die ist jetzt hysterisch, die Frau.
Ja.
Also das hält sich. Man denkt zwar nicht immer an diesen medizinischen Fall jetzt heutzutage natürlich, aber trotzdem, kannst du diese Geschichte kurz nochmal erklären, was da passiert?
Ja, mit der Hysterie. Die Hysterie, das muss man wissen, wirklich war bis in den USA, bis in die 80er Jahre eine feste medizinische Diagnose, also das konnte man als Diagnose kodieren sozusagen. Der Ursprung kommt aus dem antiken Griechenland. Hystera ist das Wort für Uterus, die Gebärmutter.
Also sehr weiblich.
Im Griechischen, genau. Und Die Idee war, dass die Frauen häufig verrückt sind. Das liegt daran, dass diese Gebärmutter im Körper rumwandert und an allen möglichen Stellen dann ihr Unwesen treibt. Das heißt, jede Frau, die mit einer Schmerzsymptomatik kam, eigentlich wurde das darauf zurückgeführt. Jetzt ist die Gebärmutter ist jetzt wieder irgendwie unterwegs. Mhm. Und deshalb muss man die auch möglichst häufig besamen, damit, wenn die befruchtet ist, dann an Ort und Stelle bleibt.
Aber die Frauen hatten ja dann auch oft noch Schmerzen. Also es geht ja nicht einfach weg.
Aber dann wurde der Fokus eben einfach sozusagen auf was anderes gesetzt. Wieder die Reproduktion. Ne? Das ist eben da auch schon sehr lange verankert. Und diese Hysterie, also das Stadium der Frauen, die sehr emotional sind, die übertreiben, häufiger Panik haben und eben hysterisch sind, ich glaube, jeder von uns versteht das Wort, hat sich eben, wie gesagt, als psychiatrische Diagnose so lange auch gehalten und hat auch zum Beispiel eine riesige Rolle in Sigmund Freuds Theorien noch gespielt. Der hat sich zwar etwas abgewandt dann von den alten Griechen nach den vielen Jahrhunderten, die auch versucht haben, diese Hysterie dann mit allen möglichen, zum Teil sehr brutalen Methoden zu therapieren. Aber er hatte trotzdem das immer noch als sehr vordergründig für die Persönlichkeitsentwicklung. Das waren ja seine Sachen dann immer noch mitgezogen. Und dann, wie gesagt, erst in den 80er Jahren hat man sich langsam davon verabschiedet.
Es ist wahnsinnig schwierig, das auszuradieren, dann.
Ja, und ich finde, heute sieht man immer noch, also es gibt gute Studien dazu, dass Frauen, die mit Schmerzen in die Notaufnahme kommen, sehr viel später und sehr viel weniger effizient behandelt werden, zum Beispiel mit Schmerzmedikamenten. Also wir erkennen das noch heute, diese Stereotype. Ja. Da müssen wir eben alle sehr aufmerksam sein.
Da kommen wir auch langsam zu deinem Job. Du sagst, wir müssen alle sehr aufmerksam sein. Jetzt aber nochmal schnell, wie bist du eigentlich darauf gekommen, dich damit so zu beschäftigen? Du bist ja Kardiologin.
Ja.
Warum?
Ich bin Kardiologin und habe auch wirklich diesen sehr klassischen Weg gegangen, dass ich eben nicht nur eine klinische kardiologische Ausbildung gemacht habe, sondern auch eine grundlagenwissenschaftliche Ausbildung. War dafür dann sehr lange in den USA, zuletzt eben in Boston vor allem. Und am Massachusetts General Hospital gab es schon ein Frauenherzzentrum. Das hat mich damals wahnsinnig fasziniert. Wir haben dann auch einige wissenschaftliche Studien gestartet.
Gibt es das bei uns jetzt schon? Nee, das gibt es noch nicht.
Also ja, es gibt einige jetzt, genau, in Bern, in Basel und auch hier bei uns in Zürich, genau im USZ. Und ja, damals hat mich das sehr fasziniert und ich dachte, Mensch, das ist sehr spannend. Und dann bin ich auch das erste Mal so richtig drauf gekommen, warum das klinisch wichtig ist, aber eben auch auf der Zellebene grundlagenwissenschaftlich wichtig ist. Als ich dann zurückkam aus Boston, bin ich zunächst nach Heidelberg gegangen, nach Deutschland und habe in Deutschland so ein bisschen dann bemerkt, dass wir im Thema Chancengerechtigkeit noch gar nicht so allzu weit sind in der Kardiologie. Und in den USA war das Thema einfach sehr viel präsenter schon, muss man sagen.
Also Chancengerechtigkeit.
Im Sinne von eher, wie bestehe ich als Ärztin, als Wissenschaftlerin, als Frau,
also
damals
Karriere,
auch sehr junge Mutter, genau, Ärztin. In einem extrem männerdominierten Feld.
Du hast drei Kinder, gell?
Ja, genau, wir haben auch drei Kinder. Und da war ich sehr motiviert, da auch ein bisschen in diese Richtung zu schauen. Und dann wurde mir erst so nach und nach klar, natürlich die Diversität der Menschen, die sich mit bestimmten Themen sowohl klinisch als auch wissenschaftlich befassen, bestimmt auch so ein bisschen die Richtung, in die man forscht und wie man klinisch versorgt. Also die Aufmerksamkeit zum Beispiel, ne? Wie du eben sagst, ich habe vielleicht aus eigenen Erfahrungen zu bestimmten Themen eine andere Aufmerksamkeit oder weil ich eine Frau bin, interessieren mich wissenschaftlich andere Themen. Und deshalb plädiere ich ja nicht nur dafür, dass wir mehr Frauen in der Wissenschaft haben oder in der Klinik, sondern auch einfach viel diverseres Umfeld. Mhm. Wir reden jetzt heute von eigentlich einem sehr binär. Wir sprechen von männlich, weiblich, Frau, Mann, zwei Geschlechtern. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger erster Aufhänger, weil diese Unterschiede zu verstehen, betrifft einfach sehr, sehr viele Menschen. Aber dann darüber hinaus müssen wir natürlich verstehen, zum Beispiel für Transgender-Personen, was bedeutet es, jahrelange Hormontherapie zu sich zu nehmen. Wir haben schon angesprochen, wie wichtig die Hormone sind. Ich glaube, es ist selbsterklärend, dass da auch eine Riesenwissenslücke noch besteht, die wahrscheinlich extrem wichtig ist anzugucken. Aber auch dafür müssen wir erstmal verstehen, was in den jeweiligen männlichen und weiblichen Hintergründen eigentlich die Rollen sind. Und dann kann man das besser übertragen oder weiter untersuchen. Gilt aber auch eben für verschiedene Ethnien. Herkunftsländer, alle möglichen Faktoren, die da noch mit reinspielen, die wir eigentlich angucken müssen und die auch jemand angucken muss. Und um diese Motivation zu haben, braucht es manchmal einfach eine gelebte Erfahrung. Das ist normal so. Ich denke, das ist
hattest
verständlich.
Hattest du jetzt außer dieser, also diesem Aha-Moment, wo du gesehen hast, in den USA gibt es schon diese Herzzentren für Frauen, hattest du da noch selber auch einen Aha-Moment persönlich?
Vielleicht medizinisch kenne ich viele, habe ich auch viele Dinge erlebt, so wie du sie beschreibst, selber. Aber das, die hätte ich vielleicht selber noch gar nicht so als Aha-Moment empfunden, sondern dann wirklich eher diese Verbindung zu, wir gucken manche Dinge auch einfach weniger gut an, weil wir weniger repräsentiert sind auf der anderen Seite. Und dieses Wechselspiel hat mich dann sehr lange sehr fasziniert. Und dadurch bin ich dann immer mehr natürlich auch tiefer in dieses Thema dann gekommen.
Du sagst selber, es gibt noch extrem viel zu forschen und viele Lücken zu schließen. Du bist jetzt seit etwas über einem Jahr Leiterin des neu geschaffenen Lehrstuhls für Gendermedizin an der Universität Zürich. Das ist wirklich der erste Lehrstuhl seiner Art in der Schweiz. Wie wurdest du da empfangen und was hast du erreicht in diesem Jahr oder etwas mehr als einem Jahr?
Ja, ich kann sicher berichten, dass ich sehr gut empfangen und aufgenommen wurde, sowohl an der Universität als auch in der Klinik, wo man das Thema wirklich sehr fördert und unterstützt. Und ich glaube, der wichtigste Faktor ist hier, dass wirklich sich die Institution entschieden hat, das Thema jetzt zu bearbeiten. Das heißt, da gibt es einfach eine Unterstützung, eine prinzipielle Bejahung, eine prinzipielle Erkenntnis, dass das wichtig ist. Und da profitiere ich natürlich wahnsinnig von. Genau, was haben wir geschafft? Ein Jahr, ein bisschen mehr als ein Jahr, hört sich lang an, ist aber natürlich,
ist so
wenn man
lange.
Was
so
ganz neu startet, gar nicht so lang, weil ich war erstmal alleine, der Lehrstuhl war ich sozusagen. Und dann, bis dann irgendwie langsam so die Mitarbeitenden kamen. Und mittlerweile haben wir jetzt ein Team von 8 Personen, die verschiedenste Bereiche bearbeiten. Wir konnten jetzt die ersten eigenen Publikationen vom Lehrstuhl her auch, also wissenschaftliche Arbeiten, veröffentlichen. Wir haben neue Projekte gestartet, wir haben viele Anträge geschrieben, wir brauchen Geld, Drittmittel natürlich, um zu forschen. Wir haben relativ viel erreicht in der Lehre, würde ich sagen. Wir haben wirklich die Gendermedizin oder geschlechtersensible Medizin, wie auch immer du es eben nennen möchtest, wirklich ins ganze Medizinstudium integriert, plus noch extra Angebot für die, die wirklich sehr interessiert sind. Es gibt ja auch noch dieses Weiterbildungsprogramm, also so ein Postgraduiertenprogramm, Certificate of Advanced Studies in Sex- und Gendermedizin, Kooperation mit der Uni Bern, also wo sich wirklich dann alle möglichen Leute weiterbilden können in diesem Bereich. Das ist, glaube ich, wichtig. Und was wir jetzt schon ein paar Mal so an der Seite erwähnt haben, wir haben eben ein eigenes, wir nennen es Women's Heart Health Program oder Frauenherz-Sprechstunde an der Uni, am Unispital in der Kardiologie auch. Das ist was, was ich eben persönlich machen kann, wo wir dann wirklich einfach die...
Da komme ich dann auch mal vorbei, jetzt wo ich weiß, dass ich Risikopatientin bin oder irgendwie ein Risiko habe.
Genau, ja.
Wenn du den Körper tauschen könntest für einen Tag, was machst du mit dem Männerkörper, den du dann bekommst?
Was mache ich mit dem Männerkörper, wenn ich ihn bekomme? Ich glaube, vielleicht können wir dein Beispiel vom Anfang aufgreifen. Mhm. Ich würde gerne wissen, wie der Mann reagiert, wenn er gefragt wird.
Das wäre der
junge Mann, der jüngere Mann, wenn er gefragt wird. Im Alter ändert sich das ja dann wieder etwas, die Autoritäten. Aber wenn der junge Mann gefragt wird von seiner Ärztin, sollen wir nicht erstmal die Frau fragen?
Das ist schon so absurd, sich das vorzustellen. Allein. Ja. Was hätte ich denn da jetzt am besten machen sollen?
In dem Beispiel, was du nennst, da hast du ja selber auch so ausgesprochen, da ist ein Vertrauensbruch entstanden. Und Arzt, Ärztin, Patient, Patientin, Beziehung basiert eben ganz viel auf Vertrauen. Und wir wissen, das hat auch Konsequenzen und hat einfach einen Einfluss auf Ergebnisse und so weiter.
Wenn ich jetzt bei dem älteren Herrn da in der Sprechstunde sitze, der ist eh auch gestresst, hat nicht so viel Zeit für mich und dann komme ich da mit meinen Sachen. Kann ich ihm dann sagen, ich bin jetzt gerade unsicher, ob sie auf dem neuesten Stand sind, was irgendwie die Gendermedizin anbelangt. Das ist ja auch schwierig.
Das ist wahrscheinlich schwierig, oder? Ja, genau. Aber dann, wie gesagt, wenn du bei einem Arzt sitzt, wo du das Gefühl hast, du kannst jetzt nicht offen sprechen oder du kannst nicht für dich einstehen, dann glaube ich, ist generell ein Problem da. Aber ich kenne die Situation selbst, auch jetzt als Ärztin, auch jetzt als Professorin. Manchmal sitze ich da wie dann ein kleines Mädchen und denke, okay, ich kenne mich in diesem Feld aber gar nicht so aus und da brauche ich jetzt die Meinung und dann bin ich auch unsicher und lass mir auch manchmal komische Sachen sagen. Aber ich denke, man darf das gut dann reflektieren. In deinem Fall kannst du dir natürlich diese Infusion geben lassen. Ich glaube, das ist eher unkritisch, aber wenn es um kritischere oder wichtige Dinge geht, dann auf jeden Fall einfach Zweitmeinung einholen.
Wir haben immer einen Reality-Check. Testen unsere Gäste und gucken, wie gleichgestellt die selbst leben.
Ja, oh Gott, ich weiß, dass das so.
Es geht super schnell. Du darfst nur ganz kurz antworten, ohne groß nachzudenken. Du hast gesagt, du hast 3 Kinder. Mhm. Wie alt sind die?
13, 10 und 6 jetzt.
Und bist du verheiratet oder hast du einen Partner? Okay. Mhm. Also, fangen wir an. Parat?
Parat.
Wer kocht unter der Woche?
Ich.
Wer kocht aufwendiger am Wochenende?
Auch ich.
Wer grillt?
Ich.
Wow, okay, das hätte überrascht mich. Wer plant die Kindergeburtstage?
Die Kindergeburtstage, würde ich sagen, plane auch ich.
Wer geht mit den Kindern zum Arzt oder zur Ärztin?
Da muss ich einschränkend dazu sagen, dass mein Mann kein Mediziner ist. Aber genau dadurch, dass wir beide arbeiten, machen wir das, würde ich sagen, paritätisch. Ja. Wer halt gerade kann.
Wer ist öfter krank, du oder dein Partner?
Ich leider.
Wer hält den Kontakt zu den Großeltern, zur Familie?
Beide.
Wer hat mehr Freunde?
Die pflege ich mehr.
Wer räumt auf, bevor die Gäste kommen?
Da haben wir unterschiedliche Ansprüche, würde ich sagen.
Das heißt eher du oder er?
Ja, aber das hat eher was mit meiner Persönlichkeit zu tun, als mit den Stereotypen, würde ich sagen.
Super, du hast bestanden.
Wir sind beide beruflich sehr engagiert und haben dafür, glaube ich, auch viel Verständnis füreinander. Und dadurch ist es tatsächlich eher ein Teamsport in dem Sinne von, wer hat gerade welche Möglichkeiten.
Dann vielen, vielen Dank.
Ja,
du darfst
danke
weiterziehen.
Dir.
Ich fand es super spannend.
Ja, schön.
Dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Es gibt noch so viel zu besprechen.
Ja, das stimmt.
Ein Hinweis noch, passend zum Swiss Gender Medicine Symposium im Herbst, das die Müller-Möhl Foundation als Patronatspartnerin unterstützt, nehmen wir gleich 3 Folgen auf. Darin dreht sich alles um unsere Gesundheit. Hört sie gerne auch alle durch. Es geht um eine Männersprechstunde, das Gehirn und darum, wie wir alle gesünder und auch alle länger gesund leben können. Hört auch gerne noch unsere Folge zu den Hormonen an. Die kann ich wirklich sehr empfehlen und ist auch eine unserer beliebtesten Episoden.